Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zur neuen Folge im Juli 2026. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Altmann.
Vor einem Jahr haben wir uns in diesem Podcast erstmals mit der EU-Methanverordnung befasst. Sie betrifft insbesondere die Öl- und Gasversorgung und soll dafür sorgen, dass die erheblich klimaschädlichen Methanemissionen weiter verringert werden. Wo stehen wir heute?
Ja, vielleicht zunächst zur Einordnung. Das von Ihnen genannte Ziel der EU-Methanverordnung wird industrieweit vollständig mitgetragen. Tatsache ist dann aber auch, dass zum Beispiel in Deutschland die Erdgas- und Erdölproduzenten seit Beginn der 90er Jahre ihre Methanemissionen um mehr als 90% reduziert haben, ohne die Verordnung. Und diese Bemühungen gehen natürlich weiter und nun erst recht vor dem Hintergrund der EU-Methanverordnung. Also die Zielrichtung der Methanverordnung, die ist gar nicht das Problem. Auch nicht die Thematik, dass die Methanemissionen in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, erheblich höher sind. Die Öl- und Gasindustrie hat auf sich zu schauen und hat ihre Methanemissionen weiter zu reduzieren. Punkt. Und das ist übrigens auch im ureigenen wirtschaftlichen Interesse der Gasindustrie. Denn Methan ist ja bekanntlich der Hauptbestandteil von dem Verkaufsprodukt Erdgas. Und kurz, Methan in der Atmosphäre lässt sich schlicht nicht verkaufen. Der Teufel steckt dann im Detail der Methanverordnung. Und da hat Politik, insbesondere in der EU, Nachholbedarf, bei allen guten Willen.
Lassen Sie uns das mal genauer anschauen. Wirtschaftsministerin Reiche äußert sich zu ernsten Problemen bei der Umsetzung und sorgt sich um LNG-Importe. Die Deutsche Umwelthilfe verschafft sich mit einigem Getöse Gehör und wirft Erdgasunternehmen vor, sich nicht an ihre gesetzlichen Pflichten zu halten. Geht hier mal wieder die Umsetzung eines neuen gesetzlichen Rahmens schief?
In der Umsetzung zeigen sich da in der Tat eine Reihe von ernsten Problemen. Da ist zum einen vieles echt einfach unklar und fehlende Klarheit führt zu Unsicherheit bei den Beteiligten, wie denn nun die Anforderungen genau eingehalten werden können. Und der zweite große Block hängt in der Tat damit zusammen, dass auch Erdgas, das in die EU eingeführt wird, ja, also aus anderen Teilen der Welt, den Anforderungen aus der EU-Methanverordnung genügen muss. Und da bekommt die EU-Methanverordnung auf einmal eine große politische Dimension.
Vielleicht noch eine kurze Vorfrage. Was soll die EU-Methanverordnung eigentlich leisten? Was ist der Fortschritt gegenüber der Vergangenheit?
Also in aller Kürze, es geht darum, Methanemissionen entlang der Logistikkette systematisch zu messen, die Messungen dann transparent zu machen und last not least natürlich die Methanemissionen aktiv zu reduzieren. Also dort, wo Lecks auftreten, aber nach Möglichkeit auch dort, wo zum Beispiel Erdgas aus technischen Gründen in die Atmosphäre gelangt. Das ist jetzt auf den Weg gebracht. Der wichtige Fortschritt ist der jetzt entwickelte rechtliche Rahmen, wobei, wie gesagt, dieser Rahmen dann aber auch funktionieren muss.
Dann lassen Sie uns zunächst bei der Umsetzung hier in Deutschland bleiben. Die ersten Berichte sind von den Unternehmen abgegeben worden. Was sind die wesentlichen Aussagen oder Erfahrungen?
Die Methanverordnung erfasst Methanemissionen entlang der Lieferkette, also an der Gasproduktionsstätte beziehungsweise am Importpunkt, also zum Beispiel beim LNG-Terminal, aber auch im Erdgasnetz und bei den Erdgasspeichern. Dort sollen regelmäßig Methanemissionen gemessen werden, Leckagen schnell beseitigt werden und das Ablassen und Abfackeln von Methan verringert werden, wie gerade gesagt. Und jetzt kommen wir, wie es so schön heißt, ins Machen. Und die beteiligten Unternehmen müssen feststellen, dass Einzelheiten der Umsetzung nicht geklärt sind, dass die zuständigen Behörden, die das Ganze monitoren und überwachen sollen, in vielen Fällen noch nicht einmal benannt sind, dass aber auch Anforderungen aufgeschrieben worden sind, die bei näherer Betrachtung so nicht einhaltbar sind.
Zum Beispiel?
Also ich will da eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen, damit wir hier auch nicht zu komplex werden. Aber es hilft natürlich nicht, Auditierungen durch zertifizierte Prüfer, sogenannte Verifier, einzuführen, wenn es diese Prüfer bislang gar nicht gibt. Und in der Konsequenz ist daher davon auszugehen, dass Berichtspflichten im Jahre 2027 wegen fehlender Prüfstellen in der geforderten Art und Weise gar nicht erfüllbar sind. Es hilft auch nicht, wenn es zum Beispiel bei Produktionstests, die weniger als 24 Stunden dauern, weiterhin erlaubt sein soll, Methan abzulassen oder zu verbrennen. Aber wenn aber gleichzeitig klar ist, dass solche Produktionstests regelmäßig länger als 24 Stunden dauern. Ein anderes Thema, es gibt bis heute kein Umsetzungsgesetz zur Konkretisierung der EU-Methanverordnung in Deutschland. Ja, obwohl das schon für das vergangene Jahr angekündigt war. Das hilft alles nicht.
Heißt das, es kommt zwangsläufig zur Nichteinhaltung der Anforderungen der Methanverordnung?
Ja, davon ist auszugehen. Und das ist ehrlich gesagt aus Sicht der Unternehmen auch echt nicht akzeptabel. Ja, eine unvermeidbare Non-Compliance, die dann auch noch Bußgeld bewährt ist. Das sorgt für eine Menge Probleme auch in Richtung Politik. Und es gibt ja einige Industrien, also außerhalb der Öl- und Gasindustrie, denen vorgeworfen wird, dass sie unfertige neue Produkte in den Markt bringen, um zu sehen, wie sie funktionieren und um sie dann gegebenenfalls anzupassen. Testen beim Kunden wird das gerne genannt. Als Brand wird man dafür bestraft, wenn so etwas schief geht. Bei der Methanverordnung bekommt man einen ähnlichen Eindruck. Testen beim betroffenen Unternehmen. Aber als Gesetzgeber kann man meines Erachtens so nicht vorgehen. Ja? Jedenfalls nicht ohne die dokumentierte Bereitschaft, frühzeitig zu, ich nenne das mal, reparieren. Und erst recht kann man so nicht vorgehen mit einer Bußgeldandrohung. Aber das gehört dann zur Wahrheit. Dann auch dazu, auch, es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Also die Bereitschaft der zuständigen Behörden, wenn sie denn benannt sind, die Bereitschaft dieser Behörden ist, groß offene Fragen zur Umsetzung zu klären. Auch das wird natürlich nicht über Nacht alles wirklich dann endgültig klären können, aber wir sind auf dem Weg. Und ich würde hoffen, dass hier von allen Akteuren ausreichend Geduld an den Tag gelegt wird.
Stichwort Geduld. Wo sortieren Sie den Aufschlag der Deutschen Umwelthilfe ein, die Mitte Mai mit einem Positionspapier rauskam, in dem eine lange Mängelliste vorgelegt wird? Die Umsetzung der Methanverordnung ist also offenbar noch lange nicht da, wo sie sein soll. Hat DUH mal wieder den Finger in der Wunde?
Ja, also bei DUH bitte immer mindestens zweimal hinschauen. Stimmen die Fakten? Sind es überhaupt Fakten oder sind es nur Bewertungen? Und mit welcher Motivation erfolgt die Einordnung? Ja, und das gilt auch hier. In der Tat ist die Mängelliste, die DUH da aufbringt, lang. Es gäbe in vielen Fällen bislang keine benannten zuständigen Behörden. Ja. Schlechte Datenqualität, verspätete Einreichung von Berichten. Daten würden nicht auf Basis von Messungen genannt, sondern auf Basis von Annahmen. Letzteres wurde insbesondere vielen Stadtwerken als Verstoß gegen die Methanverordnung vorgeworfen. Ja, die hatten ihre Daten über ein Berichtstool des DVGW, das ist der Deutsche Verband der Gas- und Wasserwirtschaft, eingereicht. Und die sind dann teilweise in der Tat auch auf sogenannte Standardwerte gegangen.
Und hat DUH recht? Das hört sich ja gewichtig an.
Ja, es hört sich immer alles gewichtig an, was DUH vorbringt. Was ich DUH zugute halte, ist, wenn hier Diskussionen ehrlich gehalten werden. Ja? Und DUH spricht Defizite an. Ja? Das muss man dann in der Sache prüfen und mal ist es zutreffend, mal nicht. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob hier ein Defizit vorliegt oder ein rechtswidriges Verhalten. Es ist zum Beispiel wenig überzeugend, wenn in dem Mitte Mai veröffentlichten Papier nicht rechtzeitig eingereichte Berichte bei Unternehmen bemängelt werden, die ihre Berichte nach den zugrunde zu liegenden Regelungen von OGRP, ist jetzt ein bisschen zu viel Detail, aber nach diesen zugrunde zu liegenden Regelungen erst zu einem späteren Zeitpunkt diese Berichte einreichen mussten. Ja? Und da wird dann auch schnell von schweren Verstößen oder von Arbeitsverweigerung gesprochen und eine bewusste Missachtung der Verordnung genannt. Das sind große Vorwürfe, leider nur wenig mit Fakten belegt. Aber DUH erreicht ja schon deshalb da ihr Ziel, weil sie Aufmerksamkeit generiert. Ja? Auch hier in diesem Podcast kann man ja schon mal feststellen. Und das ist in unserer pluralistischen Gesellschaft grundsätzlich auch mal legitim und nicht zu kritisieren. Aber womit ich ein Problem habe, ist ein Kontextproblem. Ja?
Was meinen Sie damit?
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die Regulierung komplettes Neuland betritt. Neu für die EU und ihre Mitgliedstaaten, neu für die zu benennenden Behörden, unklare Regelungen über die Durchführung und so weiter und so weiter. All das muss ich erstmal einspielen. Und mit ein bisschen Abstand leuchtet das ehrlich gesagt auch jedem ein. Und zu diesem frühen Zeitpunkt fährt DUH solche Geschütze auf, nenne ich das mal, und dann mit Bewertungen und Rückschlüssen, für die keine ausreichenden Fakten vorhanden sind. Ja? Soll ja vielleicht auch gar nicht mit Fakten belegt werden.
Aber trotzdem muss doch DUH den Finger in die Wunde legen dürfen.
Ja. Wichtig ist dann aber auch, was wir damit machen als Gesellschaft. Und wichtig ist auch, was jetzt hier weiter passiert. Das meine ich mit Kontext. Wenn man den Bericht zur Kenntnis nimmt und ihn auf die Fakten untersucht und ihn aufgrund der vorschnellen Bewertungen, ja, das ist eine Stärke von DUH, als Meinungsäußerung an die Seite legt, dann ist das für mich komplett okay. Und da muss man dann in zweierlei Hinsicht sehr vorsichtig sein. Ja, da sind zum einen Medien, zum Glück nicht alle, die geradezu willfährig und unreflektiert diese DUH-Thesen schlicht übernehmen, ohne sich um die Faktenlage zu kümmern. Ja? Zum Glück erkennen das mittlerweile viele, aber damit ist es in der Welt. Auch bei KI. Checken Sie mal, wie KI die Umsetzung der Methanverordnung beschreibt. Und der zweite Aspekt, wir dürfen doch jetzt nicht glauben, dass DUH es bei diesem Papier dann belässt. Ja, das ist Teil einer Kampagne, mit der sie jetzt Politik, Behörden und Unternehmen vor sich hertreiben. Ich vermute mal, das geschieht nicht uneigennützig und auch nicht nur im Interesse einer Verringerung der Methanemission. Wie gesagt, es ist eine Kampagne.
Aber ist das nicht auch legitim in einer pluralistischen Welt, wie Sie sagen?
Ja, ist auch fair, dass Sie hier nachbohren. Legitim im Sinne von kann man machen, ja. Wichtig ist, dass dieses Vorgehen auch als solches adressiert wird von außen. Das mache ich hier. Ja, dazu gehört dann auch, dass sich Politik, Behörden und Unternehmen und ehrlich gesagt auch Medien um eine Einordnung kümmern, die gerne auch mal entlarvend sein darf. Dann nimmt man solche Papiere als das, was sie sind, getragen von einer Agenda, die frühzeitig darauf aus ist, maximalen Druck auf Staat und Unternehmen und andere Stakeholder auszuüben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich spreche ja hier viel über die Erdgasproduzenten. Die sind seit Jahrzehnten eng mit der Reduzierung von Methanemissionen vertraut, haben schon in der Vergangenheit aus eigenem Antrieb Methanmessungen vorgenommen. Ja? Die wissen, was technisch geht und was nicht und sind auch nicht komplett überfordert jetzt an der Stelle der Verordnung. Ja, die haben auch die Entwicklung der Verordnung eng verfolgt. Alles gut. Aber dann nehmen Sie mal die vielen kleinen Verteilnetzbetreiber, für die diese Regulierung eine völlig neue Handlungskategorie bedeutet und die aufgrund der vielen Unklarheiten erst recht unsicher sind, wie sie sich in diesem Regulierungsnebel bewegen sollen. Und da kommt DUH und wirft diesen kleinen Unternehmen, Stadtwerken zum Beispiel, Gesetzesbruch vor. Herzlichen Glückwunsch.
Drehen wir es mal herum, Herr Möhring. Wie hätte denn aus Ihrer Sicht eine seriöse Befassung aus Sicht von Umweltverbänden aussehen können?
Ja, also ich halte es, gute Frage, ich halte es für völlig legitim aufzuzeigen, wo die Umsetzung der Methanverordnung zurzeit noch hakt. Ja, es wäre doch wunderbar gewesen, wenn DUH die Faktensammlung nach Ablauf der Frist begonnen hätte, Fakten und Bewertungen auseinandergehalten hätte und auch bei den Bewertungen dafür gesorgt hätte, dass sie diese mit Fakten belegen kann. Das vermeidet schlicht diese Unterstellung. Ja? Und alle Akteure, Politik, Behörden und Industrien, hoffentlich auch Umweltverbände, wollen doch möglichst schnell eine wirksame Umsetzung der Methanverordnung, in der die offenen Punkte gelöst sind. Wir sind als Erdgasindustrie im intensiven Austausch mit staatlichen Stellen, wie man möglichst schnell eine robuste und standardisierte Umsetzung erreichen kann. Ich gehe davon aus, dass auch die Analyse durch die EU-Kommission umfassend sein wird. Sie sagt ja selbst, dass die Reduzierung der Methanemissionen im Energiebereich eine Reise ist. Ja? Geht nicht über Nacht. Dieser Kontext ist meiner Ansicht nach bei DUH unterbelichtet. Und ja, meine Einschätzung zur Motivationslage von DUH hatte ich ja bereits genannt.
Dann mal zurück zu den Fakten. Was erwarten Sie jetzt, wie die konkrete Umsetzung durch EU und staatliche Stellen in Deutschland erfolgreich weiterentwickelt wird?
Ja, also wenn wir mal zunächst bei der Verordnung selbst bleiben. Also es hätte enorm geholfen, wenn bei Wirksamwerden der Verordnung die konkrete Umsetzung in Deutschland klar gewesen wäre. Angefangen mit der Benennung der zuständigen Behörden, es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn die Umsetzungsanforderungen frühzeitig im Detail deutlich gewesen wären, Stichwort das Umsetzungsgesetz, das es weiterhin nicht gibt. Wir sind, wo wir sind, ja, aber das muss jetzt geschehen. Zum Zweiten, ich erwarte, dass die vielen Kritikpunkte, die ehrlich gesagt wenig überraschend jetzt in der konkreten Umsetzung aufkommen, dass die auch tatsächlich ernst genommen werden und nicht in einem politischen Schwall von Beharrung da dann politisch ignoriert werden. Die Methanverordnung wird nicht an ihr Ziel kommen, wenn Regelungen durchgesetzt werden, die sich so nicht umsetzen lassen, am besten noch mit Bußgeldern. Ja? Und dazu gehört dann einfach auch ein regelmäßiger Kontrollcheck, inwieweit der betriebene Aufwand, technisch wie kommerziell, durch die eingesparten Methanemissionen gerechtfertigt ist. Ja? Simples Beispiel, wie oft muss ich eine Anlage messen, die sich regelmäßig als dicht herausgestellt hat?
Ich habe mir noch ein anderes Thema notiert. Sie hatten es eingangs bereits angesprochen. Die Methanverordnung gilt auch für importiertes Erdgas. Und bei vielen Ländern, die für unsere LNG-Importmengen sorgen, regt sich heftiger Widerstand. Ende Juni gab es einen gemeinsamen Brief der zuständigen Ministerien aus den USA, Katar, Algerien und Nigeria. der sehr deutlich macht, dass diese Länder sich nicht ab 2027 an die Regelung werden halten können, mit Folgen für deren Bereitschaft, LNG in die EU zu liefern. Diese Debatte führt jetzt auch zu großer und kontroverser Debatte in der Bundesregierung. Ordnen Sie mir bitte erst einmal das Problem ein.
Ja, also zunächst einmal zur Problemstellung bei den Importen aus der Perspektive der Methanverordnung. Die Treibhausgasemissionen von importierten Erdgasmengen, und da schließt dann eben auch Methanemissionen mit ein, ja, die sind ja auch Treibhausgasemissionen, die werden bislang bilanziell in den EU-Mitgliedstaaten ignoriert. Ja, Deutschland mit 95% Erdgasimportmengen weist nur Emissionen aus, die auch unmittelbar in Deutschland entstehen. Ja, die Emissionen aus der Vorkette bleiben ausgeblendet. Haben wir ja schon öfter angesprochen im Podcast. Und das ist bezogen auf den Klimaschutz natürlich inkonsistent, weil es eben genau diese Vorkette ignoriert und die wahren Emissionen, die gesamte Emission verschleiert. Das ist kein Geheimnis, wird aber dann eben auch gerne politisch übersehen. Immerhin will die EU jetzt aber darauf dringen, dass die Methanemissionen bei Importen jetzt genau den neu gestellten EU-Anforderungen genügen. Also für Importmengen gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen wie für Erdgas aus der EU. Fakt ist, ja, um das nochmal den Kreis zu schließen, die Vorkettenemissionen insgesamt werden bei der Energiebilanz weiterhin ignoriert. Ganz ehrlich, das muss man sich politisch auch trauen.
Und was heißt das konkret für die internationalen Lieferanten?
Ja, der Grundsatz ist, ab 2027, haben Sie schon angesprochen, ab 2027 müssen Gaslieferanten gegenüber den Importeuren nachweisen, dass sie in ihren Ländern Anforderungen genügen, die denen der EU-Methanverordnung hier innerhalb der EU entsprechen. Und da regt sich jetzt Widerstand. Wichtige LNG-Lieferanten, die im globalen Kontext weit mehr als 50% des gesamten LNG-Angebotes ausmachen, haben angekündigt, dass sie bei allem Verständnis für die Reduzierung der Methanemissionen die von der EU gesetzten Regelungen nicht werden einhalten können. Ja, konkret eben dieser gemeinsame Brief aus den USA, Katar, Algerien und Nigeria. Aber es ist ja auch nicht der erste und auch nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr haben USA und Katar diese Sichtweise sehr deutlich gemacht. Und wir haben das bereits angerissen in der Podcast-Folge, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, dass sich das abzeichnet.
Und was ist die Konsequenz für unsere Importe?
Naja, für die Importeure bedeutet es, sie verletzen ihre Verpflichtungen aus der EU-Verordnung, ja, die dann die EU-Importeure eben trifft, wenn sie Erdgas importieren, das den Anforderungen nicht entspricht. Also Non-Compliance, wie das so schön heißt, neudeutsch. Das wird dazu führen, dass die Importeure dieses Erdgas nicht mehr in die EU bringen können. Oder jedenfalls nur, wenn sie Bußgelder zu zahlen bereit sind. Vertraglich müssen sie ja ihre Lieferanten dazu verpflichten, die Anforderungen der EU-Methanverordnung einzuhalten, damit sie sich eben als Importeure an die EU-Gesetze halten. Und wenn die Lieferanten nicht dazu bereit sind, das sage ich Ihnen auch hier relativ klar, dann wird es dafür keine Lieferverträge in die EU geben können.
Das heißt, wir werden demnächst eine neue Gaskrise in der EU haben?
Ja, also darüber gehen jetzt die Meinungen auseinander, muss man auch sehen. Lassen Sie mich das erst einmal aus der Sicht des globalen Erdgasmarktes betrachten und politisch wird es dann noch schnell genug. Also die Importeure müssen nun schauen, wie sie Mengen einkaufen, die den Anforderungen der EU entsprechen. Und damit haben wir das erste Problem. Welche Lieferanten sind bereit, dem Importeur gegenüber zu garantieren, dass sie die Anforderungen der EU-Methanverordnung einhalten? Damit wird das Universum der potenziellen Lieferanten schon mal erheblich kleiner.
Aber es gibt sie doch, die Lieferländer, die die Methanverordnung einhalten. So war es doch auch in einer kürzlich veröffentlichten Studie von Rystad zu lesen. Eine Studie im Auftrag des international agierenden Environmental Defense Fund, also EDF.
Ja, Rystad hat unter einer Reihe von Annahmen nach Mengen gesucht, die global unter Einhaltung der EU-Methanverordnung verfügbar wären. Ich will dir gar nicht fragen, wie realistisch die Annahmen sind. Fakt ist, es sind eine Menge Annahmen im Spiel. Und wer das dann ungefiltert übernimmt, läuft das Risiko, in der Bewertung falsch abzukommen. Es werden zum Beispiel große Mengen aus den USA für kompatibel gehalten. Ja, fraglich ist doch aber allein schon, ob diese Mengen in den USA verbleiben oder tatsächlich in den globalen LNG-Markt gelangen sollen. ganz abgesehen von der politischen Komponente, aus dem Brief des zuständigen US-Ministeriums. Also nur als ein Beispiel. Wichtig ist noch ein weiterer Punkt. Diese regulatorisch verursachte Verknappung von Erdgas oder LNG besser gesagt, diese Verknappung wird die Preise hochtreiben. Wie hoch ist dann eine Frage, wie knapp es wird? Also, und wer hier meiner Ansicht nach Wait and See spielt, der riskiert den Zugang zu sicherer, bezahlbarer Versorgung.
Verstanden. Aber es gab doch jüngst auch neue langfristige Lieferverträge, die deutsche Importeure, zum Beispiel Sefe, geschlossen haben. Es scheint also doch zu gehen mit dem Vertragsabschluss, der die Methanverordnung einhält. Oder glauben Sie, dass Sefe darauf wettet, dass sich die Methanregelungen für Importe wieder ändern?
Also das Risiko kann Sefe jedenfalls nicht eingehen, meiner Ansicht nach. Ich habe in dem Kontext eine weitere Frage. Ist denn der Vertrag, den Sefe dort geschlossen hat, mit einer Lieferung in die EU oder nach Deutschland verbunden? Sefe ist ein international agierender Player mit globalem LNG-Portfolio. Sie kaufen häufig LNG free on board, FOB, in dem Exportland und können es dann dorthin per Schiff in die Welt verschiffen, wo es für sie am attraktivsten ist. Ja? Das mag auch hier der Fall sein. Und dann würde das LNG gegebenenfalls überhaupt nicht nach Europa gehen. Ich warte konkret auf die Langfristverträge mit einem Lieferort in der EU oder jedenfalls mit der ausdrücklichen Festlegung, dass die Einhaltung der EU-Methanverordnung garantiert wird. Und das brauchen wir nicht im Einzelfall, sondern großflächig, wenn wir Auswirkungen auf Mengen und Preise vermeiden wollen. Und da ist dann eben das Problem. Ja, einem Regierungsschreiben aus den USA, dass man die Methanverordnung so nicht einhalten könne und werde, dem kann man nicht eine Studie entgegenhalten, dass es doch Erdgas gebe, das den Anforderungen entspreche. Das übersieht meiner Ansicht nach auch die politische Komponente in dem ganzen Spiel.
Wie reagiert denn die EU-Kommission auf solche Schreiben?
Wir dürfen mal davon ausgehen, dass das ernst genommen wird. Wie ernst ist eine andere Frage. Ja? Und es gibt auch Vorschläge. Einer war, dass die Anforderungen nicht verändert werden, dass aber die Bußgelder für einige Jahre nicht erhoben werden, wenn eben die von mir angesprochene Non-Compliance vorliegt. Also dazu hier nur kurz. Dass das fliegen wird, das bezweifle ich schon deshalb, weil sich meiner Ansicht nach die Importeure darauf nicht einlassen können. Ja, zum einen bleibt da immer noch Rechtsunsicherheit, in welchen Fällen eine solche Bußgeldbefreiung greift. Das müssen ja die Länder alle einzeln umsetzen. Aber der andere Punkt ist für mich fast noch gewichtiger. Non-Compliance, das können die Unternehmen aufgrund ihrer eigenen internen Anforderungen, auch gegenüber den Kapitalmärkten, ja, nicht akzeptieren. Das ist also keine Kleinigkeit. Hier muss die EU-Kommission nachschärfen, auch mit Blick auf die lange Frist. Unsere Abhängigkeit vom globalen LNG-Markt hier innerhalb der EU, die ist einfach zu groß. Und das Vertrauen im LNG-Markt gegenüber der EU-Kommission ist vermutlich nicht groß genug.
Wir sind der größte Importmarkt für Erdgas in der Welt. Da müssen wir doch in der Lage sein, unsere Anforderungen durchzusetzen. Das machen wir doch auch an anderer Stelle. Waren, die in der EU verkauft werden, müssen unseren rechtlichen Anforderungen entsprechen.
So sieht es zum Beispiel auch der Bundesumweltminister Schneider. In der nächsten Woche war er da sehr klar. Es gebe genug Erdgas auf dem Weltmarkt, das der Methanverordnung entspreche. Und dann lässt er sich mit Blick auf die Größe des EU-Marktes dann wie folgt, fand ich ganz spannend, wie folgt im Handelsblatt zitiert. Wir haben die Macht, Standards zu setzen und wir sollten sie auch setzen, nicht zögern, nicht wegducken. Also wenn er sich da mal nicht irrt. Sowohl mit Blick auf das verfügbare gesetzeskonforme LNG als auch mit Blick auf die Stärke der EU gegenüber den globalen Lieferanten.
Was glauben Sie, ist der Punkt, warum Herr Schneider hier kompromisslos ist?
Naja, also als Single-Issue-Minister, der sich allein um die Umwelt kümmert, kann man das ja vielleicht sogar nochmal so sehen, politisch motiviert. Ja? Also knallhart die Methananforderungen in den Fokus setzen und dann Marktrealitäten und politische Gemengelage einfach, nennen wir das mal, untergewichten. Ich vermute darüber hinaus, wenn das dann schiefgehen sollte, fällt so ein Statement wie das, was er jetzt gemacht hat, ihm aber auch dann gar nicht vor die Füße. Im Gegenteil, also ich sehe schon ein weiteres Statement aus dem Umweltministerium, das dann lautet, diese erneute Gaskrise, weil das LNG nicht kommt, diese erneute Gaskrise macht deutlich, dass wir jetzt ganz schnell aus den fossilen Energien aussteigen müssen und daher noch schneller die Erneuerbaren ausbauen müssen. Ja, das haben wir doch bei jeder Gaskrise gehört. Hier ist jetzt die Frage, ob wir eine Gaskrise abwenden können. Heißt, er ist als jetzt Minister in seiner Kommunikation politisch schon jetzt gehedged. Egal was kommt, er hat das passende Narrativ. dass die Verbraucher in Deutschland, die die Kosten der nächsten Krise bezahlen müssen, eine andere Perspektive darauf haben. Ich vermute nicht mal, dass das nachher Herrn Schneider angelastet wird. Da steht dann die Bundesregierung als Ganzes im Feuer.
Wo steht denn Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in dieser Angelegenheit?
Also nach allem, was ich lese, hat sie die Problematik durchdrungen und hat sich auch jüngst öffentlich sehr, sehr meinungsstark und auch lautstark für Anpassungen eingesetzt. Auch im richtigen Kontext übrigens. Deutschland benötigt langfristige Erdgaslieferverträge, solange wir noch Erdgas nutzen. Und die EU-Methanverordnung in ihrer aktuellen Regulatorik steht dem schlicht massiv entgegen. Ja? Und daher setzt sie sich dann jetzt dafür ein, für Regelungen zu sorgen, die LNG-Importen auch langfristig ermöglichen. Und nochmal, und da bin ich mir auch bei Frau Reiche ganz sicher ähnlich, wie ich es hier beschreibe, es geht nicht darum, die Methanverordnung zu unterlaufen oder weiterhin für Methanemissionen oder Methanemissionen zu ermöglichen, die man sonst verhindern könnte. Das ist ja gar nicht der Punkt.
Wie wird denn ein Kompromiss bei den Importverträgen aussehen können?
Ja, das ganz ehrlich, das ist auch nicht trivial. Mir politisch auch noch nicht klar, denn die EU-Kommission zeigt sich bislang ziemlich unbeeindruckt. Also auch mit Blick zum Beispiel auf eine von vielen EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagene dreijährige Verschiebung der Verpflichtungen für die Importeure. Das ist letzte Woche am Freitag, genauer gesagt, in Brüssel nochmal lautstark auch mitgeteilt worden. Und übrigens hat auch die Bundesregierung diesen Vorschlag insgesamt mitzutragen. Ja. Wenn man diese Lösung verfolgt, dann wäre jedenfalls Zeit gewonnen. Ja. Aber auch mit einer solchen Verschiebung müssen die beteiligten Unternehmen natürlich kreativ bleiben, wenn sie Langfristverträge abschließen wollen. Wir können davon ausgehen, dass die global beteiligten Unternehmen und Regierungen sich natürlich nicht gegen die Reduzierung der Methanemissionen als solche stellen. Ja. Nur eben wollen die Akteure außerhalb der EU nicht zwingen nach den Spielregeln und dem Zeitplan der EU vorgehen. Übrigens ein Zeitplan, den haben wir ja angesprochen, die EU ja intern auch nicht einhält. Denn auch hier ist ja die Einhaltung der Anforderungen sehr offen, hatten wir besprochen. Ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, idealerweise bringt man die Akteure an einen Tisch und kommt zu einer global anwendbaren Logik. Zu glauben, wir könnten als EU der Welt im Wege einer gesetzlichen Ansage mitteilen, wie die Dinge zu laufen haben. Ich halte das für gewagt. Minister Schneider mag daran glauben, ich bin da nicht optimistisch.
Dürfte nicht bei der erwarteten LNG-Schwemme in den kommenden Jahren ein großes Bedürfnis entstehen, LNG nach Europa zu bringen?
Erwartete LNG-Schwemme, schauen wir mal. Es gibt in der Tat viele LNG-Projekte weltweit. Aber insgesamt sind da immer noch viele lose Enden. Ja? Ab nächstem Jahr, 2027, um das genau zu sagen, wird kein russisches Erdgas mehr in die EU importiert. Mit Blick auf den weltweiten Gasbedarf bestehen eine Menge Unsicherheiten und ehrlich gesagt auch mit Blick um die konkrete Umsetzung einzelner Projekte. Als importabhängige Region braucht die EU eine Gasversorgungsstrategie, die mit verschiedenen Szenarien robust umgehen kann. Und sie braucht ein Level Playing Field, in dem die europäischen Preise nicht auch noch erheblich oberhalb der Preise in Asien liegen. Ja? Dass sie höher als in den USA sind, das ist ja schon seit Jahren gesetzt. Wenn nun wegen der EU-Methanverordnung vorrangig und zu niedrigeren Preisen verglichen mit Europa Asien beliefert wird, das wäre wirklich ein ganz schlechtes Signal für die Energieverbraucher hier in der EU.
Wenn jetzt die Regelungen für Importe angepasst werden, müsste da nicht auch bei der heimischen Produktion Anpassungen vorgenommen werden?
Auch hier geht es um das Level Playing Field, es geht um Gleichbehandlung. Der Grundsatz muss lauten, gleiche Voraussetzungen im Wettbewerb. Regelungen, die für internationale Produzenten bzw. Lieferanten nicht gelten, dürften konsequent auch nicht für Akteure gelten, die innerhalb der EU aktiv sind. Ja? Darüber muss man sich Gedanken machen. Aber wir sollten jetzt erst einmal schauen, dass wir auf der Importseite eine Regelung finden, mit der die EU-Importeure und deren Lieferanten leben können. Dann ist meines Erachtens auch angesagt zu schauen, wo die Anforderungen der Methanverordnung an die Überwachung deutscher Gasinfrastruktur über das Ziel hinausgehen. Ja? Frequenz der Prüfung, Aufwand zur Reduzierung von Methanemissionen im Einzelfall. All das wird jetzt in der Praxis deutlich. Hier genauer zu prüfen, wäre übrigens auch eine gelebte Entbürokratisierung. Wir müssen die Dinge vereinfachen. Sonst wird die EU-Methanverordnung am Ende zum Selbstzweck. Riesige Bürokratie, jede Menge neuer Stellen in der EU und in den zuständigen Behörden und bei den Messdienstleistern. Und das bei einem vergleichsweise geringen Klimaerfolg.
Eine abschließende Thematik noch vor dem Hintergrund der Disruption auf dem weltweiten Gasmarkt. Stichwort Ende der russischen Gaslieferung mit all seinen Folgen. Passt eigentlich die wirtschaftliche, geopolitische Realität noch zu der EU-Methanverordnung? Würde die EU die Methanverordnung in der heutigen Welt noch einmal so auf den Tisch legen?
Ja, das ist der große Kontext. Die Ursprünge der Methanverordnung, die liegen ja noch in der letzten Dekade im sogenannten European Green Deal, also dem Ausgangspunkt für die EU-Klimagesetzgebung. Damals sah die Gasversorgung in die EU noch ganz anders aus. Massiv von Pipeline-Gas getragen, insbesondere in Nordwesteuropa, gab es mit Russland, Norwegen und den Niederlanden die großen Lieferanten. Ja, flankiert mit vergleichsweise geringen Mengen LNG und natürlich auch heimisches deutsches Gas für Deutschland. Das ist heute natürlich mit dem Shift hin zu mehr als 50% LNG von den globalen Gasmärkten komplett anders. Ja? Als Käufer Marktmacht auszuüben, ist natürlich sehr viel einfacher, wenn die Lieferanten keine große Wahl haben. Und das ist bei Pipeline-Gas, das nicht woanders hingebracht werden kann, natürlich sehr viel einfacher. Und das war die Ausgangslage. Und damals gab es sicher das berechtigte Interesse, insbesondere gegenüber den russischen Lieferungen dafür zu sorgen, dass die Methanemissionen minimiert werden.
Und diese Konstellation ist jetzt weggefallen bzw. verschoben. Jetzt muss sich Europa in anderer Weise um seine Versorgung Gedanken machen, mit neuen Abhängigkeiten oder etwa nicht.
Ja, also nehmen wir die russischen Gasmengen. Also da wäre ich ohnehin neugierig gewesen, wie die Methanverordnung von russischer Seite eingehalten worden wäre. Also sowohl was die Methanemission angeht, als auch was die Berichtspflichten angeht. Bei den neuen Marktbedingungen mit einem globalen LNG-Anteil von mehr als 50%, da hätte es sich meines Erachtens klar angeboten, das Regelwerk nicht einfach dem Rest der Welt aufzuoktroyieren, sondern kollaborativ zu entwickeln. Jetzt sehen wir die Konsequenz, dass staatliche Regierungen, wie gesagt USA, Katar, Algerien, Nigeria, sich an ihre Kollegen in der EU wenden. Und wir dürfen nicht glauben, dass die übrigen LNG-Exportländer alle zustimmen. Ja? Die EU-Kommission muss sich da meines Erachtens ehrlich machen. Noch einmal, die Idee der Methanverordnung ist ja richtig. Aber so wie es jetzt im Detail aussieht, übersteht die Methanverordnung den Praxistest nicht. Weder in der Umsetzung innerhalb der EU noch bei den Importen. Das ist für mich der Moment, in dem man auch die politische Größe haben muss, sich konstruktiv Gedanken zu machen, wie man die richtigen Ziele der Methanverordnung in den geänderten Kontext stellt. Kollaborativ kann hier ein Zauberwort sein. Es hilft nicht, auf lang entwickelten Positionen und Haltungen zu beharren. Politik muss da beweglich bleiben.
Herr Möhring, vielen Dank für dieses Gespräch, das die komplexe Thematik der EU-Methanverordnung mit Leben gefüllt hat. Ganz offensichtlich ein echtes Politikum, das zu Recht auch in der Spitzenpolitik angekommen ist. Die Lösungen bleiben offen. Ich bin mir sicher, dass wir uns dazu in ein paar Monaten erneut unterhalten werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt am ersten Donnerstag im Monat.